herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Zusammenwachsen, das Präsidialjahr». Schön, sind wieder alle mit dabei. Heute reden wir über ein Thema, wo die demokratische Kultur von unserem Kanton unheimlich prägt und wo auch unverzichtbar ist. Es geht nämlich um Medien und Demokratie. Wir fragen uns heute, wie funktioniert Journalismus eigentlich? Welche Verantwortung trägt der Journalismus? Welche Rolle spielen die Medien für politische Prozesse und vor allem für die Identität von uns in der Zentralschweiz? Und ganz wichtig, wir reden heute eben nicht über die Halbierungsinitiative, sondern über die grundsätzliche Rolle des Journalismus in der Zentralschweiz und vor allem in Luzern.
Ja, dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen journalistischen Welten kommen und uns gerade deshalb spannende Perspektiven aufzeigen können. Wir möchten euch kurz schnell vorstellen, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen wissen, wer da mit uns am Tisch sitzt. Ich fange mit dir an, Robert Knobel, Leiter Ressort Stadt und Region Luzern bei der Luzerner Zeitung. Du hast deine berufliche Laufbahn so als Berufsmusiker angefangen, gar nicht direkt im Journalismus. Hast aber Konzertkritiken geschrieben und bist freier Journalist gewesen und hast dich dann im 2004 entschieden, ganz in Journalismus einzusteigen und eben diesen Beruf ein bisschen ins Zentrum zu rücken. Seit dem 2014 leitest du das Ressort Stadt Region und prägst seither mit deinen Analysen und Recherchen die regionale politische Debatte. Du giltst als einer der profiliertesten Kenner von der politische Umgebung und bist ein guter Beobachter hier in Luzern.
Genau, und wir haben zum anderen den Sammy Studer heute bei uns. Sammy, du bist seit 2004 Redaktor und Moderator bei SRF und einer der prägenden Radiostimmen hier in der Zentralschweiz. Viele Hörerinnen und Hörer kennen den Sammy durch seine regelmäßigen Beiträge im Regionaljournal Zentralschweiz, wo er politische und gesellschaftliche Entwicklungen aus der Region journalistisch begleitet und auch einordnet. Außerdem moderiert und gestaltet er Volksmusiksendungen bei Radio SRF Musikwelle. Und was ich besonders spannend finde, schon als Kind hat er sich mit zwei Kassettenrekorder sein erstes eigenes Radiostudio gebaut. Heute verbindet er Volkskultur, Gesellschaft und journalistische Beobachtung und ist damit fest in der Zentralschweizer Medienlandschaft verankert. Sammy, auch du bist Musiker, nämlich passionierter und aktiver Jodler, unter anderem im Jodlerchörli Lenin Escholzmatt, und du bist stark in deiner Heimatregion verwurzelt.
Ja, damit haben wir zwei Medienhäuser, zwei journalistische Logiken, kann man sagen, CH Medien und SRF, und damit zwei komplementäre oder sich ergänzende Perspektiven auf unsere demokratische Öffentlichkeit. Herzlich willkommen hier bei uns zu Gast im Podcast «Zusammenwachsen».
Danke vielmals.
Ja, wir kommen jetzt gerade schon ein bisschen zum Einstieg. Wir haben hier immer so ein bisschen ein Ritual. Ritual Nummer 1. Ihr seid aufgefordert worden, einen Gegenstand oder einen Song, etwas, das einem am Herzen liegt, das auch das Thema Medien und Demokratie ein bisschen berührt, vielleicht mitzubringen, wo auch für Luzern steht. Ja, Bühne ist frei. Sammy, was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Song mitgebracht, der ganz viele verschiedene Sachen beinhaltet. Also es ist «Zio du Chöri Lehn» von Escholzmatt, der da singt, mein Chor, wo ich seit fast 30 Jahren, seit 15-jährig mit dabei bin. Und wir singen da Fangesänge vom FC Luzern. Das ist entstanden letztes Jahr, wo du USL das 20-Jährige gefeiert hat, sind wir angefragt worden, sie haben die Idee, dass wir mal die Fangesänge jodeln könnten. Wir haben nachher ein Medley zusammengestellt mit etwa 8 so Fanmelodien, die wirklich in der Kurve gesungen werden, haben das produziert und das ist extrem gut angekommen, gerade bei den Hardcore-Fans vom FC Luzern, die Melodien natürlich alle können. Und das vereint so ein bisschen halt eben meine Leidenschaft, jodeln, wo ich auch darüber berichte, über Kultur, es vereint den Sport, wo wir im Regionaljournal auch darüber berichten, und es vereint auch noch Politik, gerade Fangewalt zum Beispiel ist ja in der Politik immer wieder das Thema, und da berichten wir auch darüber berichten.
Absolut, ich würde meinen, wir hören mal in den Song rein, super spannend.
Ja, irgendwer findet's Glück, der Weg zum FCL.
schönen Brücke. Gibt's einen Fußballclub vom Volk mit seinen Fans, ganz Verrückte. Und sie singen und sie hüpfen und sie sind schon wieder voll. Ganz egal, ob sie verlieren, wenn sie singen, schiess es Goal. Ich oh, auch stimme ich, allein auf dem Liebe schon seit klein. Türen drehen, schreien, Arm in Arm, laut die Luzerner im Wildenwahn.
Ja, wunderbar. Ein schöner, klanglicher Tour d'Horizon durch den Kanton Luzern. Ja, Robert, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe keine Musik mitgebracht, aber einen Gegenstand. Und zwar habe ich in der Redaktion von der Luzerner Zeitung einen alten Lineal gefunden.
Das ist cool.
Der Lineal hat zwar, sieht ganz unscheinbar aus. Er hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist ein ganz normaler Lineal, wo man Zentimeter messen kann. Auf der anderen Seite aber kann man Zeitungsziele messen mit dem. Weil früher ist das ganz wichtig gewesen, haben wir immer auf Ziele geschrieben. Also man hat gesagt, du hast jetzt 100 Ziele zur Verfügung und den Platz musst du jetzt füllen und nicht mehr, nicht weniger. Und dann haben wir das mit dem Lineal können abmessen. Und mittlerweile läuft das Layout natürlich wird auf dem PC gemacht und ich habe es jetzt auch noch mal ausprobiert in unserem heutigen Zeitungslayout. Es funktioniert also nicht mehr. Also es passt nicht mehr. Weil unsere Ziele sind ein bisschen grösser geworden als früher, habe ich jetzt auch festgestellt. Okay. Genau. Aber es ist auch eigentlich ein Symbol für den starken Wandel von der Medien, auch von den Printmedien im Kanton Luzern.
Super spannend. Wir tun das Foto von dem Lineal, die wir natürlich auf unseren Social Media Kanälen aufschalten, dass man das auch sieht. Hochspannend. Also es ist wirklich ein Handwerkszeug aus dem Journalismus. Danke vielmals für den Gegenstand. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen doch gerade ins erste Thema inhaltlich ein. Und zwar geht es um das Thema Rolle der Medien in der Zentralschweiz. Und dafür sind die prädestiniert, uns da ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Lokal- und Regionalmedien sind den ganzen zentralen Pfeiler in der lebendige Demokratie. Sie geben Orientierung, sie schaffen Zugang zu verlässlichen Informationen und ermöglichen auch politische Teilhabe. In der Medienbranche beschäftigt der Kanton Luzern, und das ist mir noch wichtig zu betonen, rund 1000 Personen. Es zeigt, wie volkswirtschaftlich und publizistisch von Bedeutung der Kanton Luzern auch ist. Aus diesem Grund haben wir euch zwei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage, die ich euch gerne stellen möchte und überlasse dann euch, wer als erstes antworten will. Wie würdet ihr die Bedeutung der regionalen Medien in der Zentralschweiz beschreiben?
Ja, wenn ich jetzt zuerst auf Printmedien zu sprechen komme, es hat ja, wenn wir jetzt zwei, drei Jahrzehnte zurückschauen, dann hat es damals noch drei Tageszeitungen gegeben im Kanton Luzern. Mhm. Und die sind alle politisch ausgerichtet gewesen. Also es hat das Vaterland für die Konservativen gegeben, es hat das Tagblatt für die Liberalen gegeben und dann hat es noch die LNN, wo irgendwie so ein bisschen etwas Linksliberales war. Und ich stelle immer wieder fest, wie stark vor allem ältere Leserinnen und Leser, die das noch kennt haben, die Zeit, weil die das immer noch sehr prägend ist für sie. Also das ist für sie, ja, wie wenn das gestern gewesen wäre. Und das hat ja auch ein Stück weit auch Identität geschaffen für die Leute. Also man hat meistens haben wir nur eine Zeitung gelesen, nämlich die, wo einem der eigenen politischen Meinung entsprochen hat. Die anderen haben wir natürlich nicht gelesen. Mhm. Und das ist sehr stark verankert, finde ich. Und das ist sehr spannend, aber auch eine Herausforderung für uns heute. Weil heute gibt es nur noch, also die Luzerner Zeitung ist eigentlich das Produkt von all diesen drei, wo übrig geblieben ist. Und wir müssen jetzt, und wir wollen auch alle Schattierungen abdecken, also alle politischen Schattierungen. Und das ist, ja, das ist natürlich spannend und eine Herausforderung. Aber ich denke, die Leute haben ein grosses Bedürfnis, regionale Nachrichten und regionale Journalismus zu konsumieren im Kanton Luzern.
Mhm. Definitiv. Ja. Sammy, wie siehst du das?
Also ich sehe das auch sehr wichtig, dass es die Medien in der lokalen, im Lokalen gibt. Ich mag mich noch gut erinnern an die Zeit, wo es noch eben mehrere Zeitungen gegeben hat. Da war ich ein kleines Kind gewesen, bei uns daheim. Hat es tatsächlich zwei Zeitungen gehabt auf dem Küchentisch. Die eine, die der politischen Meinung von meinem Vater entsprochen hat, und die andere nicht. Das hat er aber gerade auch wollen lesen, um sich vielleicht auch ein bisschen aufregen. Unterdessen gibt es eben nur noch eine Zeitung, Anführungszeichen, eine grosse Zeitung. Es gibt eine Haufe wichtige Lokalzeitungen. Und ich finde es aber auch wichtig, dass wir im Radio können umfassend und im Fernsehen über die Region und über den Kanton Luzern berichten. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Politik, dass die Politik ihre Botschaften überbringen kann, einerseits. Mhm. Aber wir wollen ja nicht nur Überträger sein von der Botschaft, die die Regierung uns irgendwie mitteilt, sondern wir wollen so kritisch hinterfragen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das stattfindet und dass wir das gerade bei SRF auch noch stark machen können mit dem Regionaljournal oder unseren Fernsehkorrespondenten, die wir da in Luzern vor Ort haben.
Definitiv. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe euch zwei Fragen zu dem Thema mitgebracht. Das führt mich gerade so zur zweiten Frage. Was meint ihr, machen eure Medienhäuser so relevant für Demokratie? Was ist der Beitrag aus demokratischer Perspektive?
Ja, also man muss sehen, wenn der Trump Pressekonferenz im Weißen Haus macht, dann berichtet Hunderte, Tausende von Medien darüber. Also ich werde immer von dem erfahren, wenn mich das interessiert. Mhm. Aber wenn wir jetzt in den Einwohnerrat Kriens gehen, und der seine Debatte hat, dann sind wir von der Luzerner Zeitung die Einzigen, die dort sind.
Ja,
und wenn wir das nicht mehr würden machen oder nicht mehr könnten machen, dann würde niemand mehr darüber berichten. Und das ist aber der grosse Unterschied. Also die internationale, nationale Nachrichten, das funktioniert immer, das läuft. Aber da im Lokalen, da gibt es wirklich Gefahr, wenn da etwas wegbricht, dann ist es wirklich weg. Und dann gibt es niemanden, wo das ersetzt.
Das kann ich unterstreichen. Also, ich habe es schon öfter erlebt, auch, dass an einer Medienkonferenz irgendwie 8 Leute davor hocken von einem Abstimmungskomitee oder mehrere von der politischen Seite von der Regierung. Und auf der anderen Seite hocken ein Kollege oder eine Kollegin von der Luzerner Zeitung und ich. Manchmal noch ein weiteres Lokalradio. Aber es ist wirklich ein Ungleichgewicht. Und wir gehen dann, wir berichten über die Sachen und wir machen halt auch die Sachen, die vielleicht nicht unbedingt am meisten Klicks generieren. Also man spricht ja nicht nur darüber, wenn es im Tierpark Goldau ein neues Reli hat, wo wahnsinnig viele Klicks generieren, wenn man es online stellt. Sondern wir vom Regionaljournal gehen ja auch in alle 6 Kantonsparlamente von der Zentralschweiz. Wir sind immer mit dabei. Wir sind im Stadtparlament und wir gehen punktuell auch in das Gemeindeparlament in den kleineren Gemeinden. Da hat Robert recht. Wir können nicht immer in Einwohnerrat Kriens gehen oder auf Emmen oder auf Ebiken. Aber wenn wir merken, da ist jetzt wirklich ein Thema, das wichtig ist, dann berichten wir auch über das. Und das würde nicht stattfinden ohne die Medienhäuser, die jetzt da, glaube ich, am Tisch vertreten sind.
Ja, das ist eine wichtige Aufgabe, denke ich, so, das kritische Hinterfragen und nochmal nachfragen und nachhaken. Und eben so ein bisschen das Gemurmel oder das Gebaren in der Bevölkerung, wo sich Gruppierungen auch möchten wehren, die anzuhören und hinterfragen, ja, was steckt denn hinter dem, oder? Also ich würde gerade ein bisschen überführen so zu dem Medienvertrauen, das wir ja dann schlussendlich auch wollen, aufgebaut haben, damit wir eben informierte Bürgerinnen und Bürger haben, wo ja so ein bisschen die Basis sein von einer Demokratie. Wer nicht informiert ist, kann schlecht wählen oder abstimmen. Medien kommt ja dann auch so ein bisschen die schwierige Aufgabe zu, manchmal, dass sie komplexe Sachverhalte, ist nicht immer das Ganze so einfach erklärbar, sollte einfach verständlich, auch für Laien, für alle verständlich darstellen sollte. Dabei sollte aber die Berichterstattung nicht langweilig sein, sollte ausgewogen, neutral, unparteiisch sein, also einen hohen Anspruch auch an eure Arbeit. Wie ich es vorher auch schon gesagt habe, die Medien sind da dabei zuständig, dass die Meinungsbildung kann stattfinden kann, die kann auch breit stattfinden, auch die Vielfalt dargestellt ist und die Zeitfenster, die ihr habt zum Bearbeiten, sind ja nicht immer sehr gross, muss man auch sagen. Und es ist dann doch noch interessant, wenn man mit den Leuten redet, im Gespräch ist ja manchmal dann gleich so eine Verdrossenheit gegenüber all diesen Medienberichten. Vieles, was vielleicht auch eher negativ wahrgenommen wird, Berichterstattung so ein bisschen überdrüssig ist und so eine Flut an Informationen halt heute auch zugänglich ist und das Einordnen eigentlich durch die Medien passiert. dass sie sich dann fragt, ja, sind die Medien dann aber wirklich auch neutral? Können sie richtig einordnen? Liefern sie das, was ich brauche für meine Meinungsbildung? Und ja, da jetzt so ein bisschen die Frage auch dazu, wie nehmt ihr das wahr, das Medienvertrauen, wie kann man das am besten aufbauen? Wie lebt man auch die journalistische Verantwortung, die Meinungsvielfalt oder Faktenchecks auch können durchführen? Ja, wie geht das für euch auf? Mit welchen Mitteln schafft ihr das Vertrauen auch?
Also es gibt journalistische Grundsätze, die wir natürlich danach schaffen und wo immer auch klar ist, wenn eine Seite kommt, kommt die andere Seite auch. Oder? Also man lässt nicht eine Behauptung im Raum stehen, sondern lässt die Gegenseite auch noch Stellung nehmen. Das ist sehr wichtig. Uns ist sehr wichtig eine ausgewogene Berichterstattung. Und für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich von beiden politischen Seiten oder von allen Seiten ein bisschen Kritik bekomme, ich sei auf die eine Seite zu links oder ich sei zu rechts, das gibt es nämlich immer wieder, dann merke ich, aha, es stimmt offenbar, weil nicht nur die eine Seite reklamiert, sondern beide finden so ein bisschen, sich nicht ganz okay. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass das passiert. Und ja, es ist wirklich wichtig, ausgewogen zu berichten, neutral zu berichten, nicht jemandem Support zu geben, einseitig. Das ist ein Grundsatz, den wir ganz fest danach handeln. Und wenn wir das eben nicht würd machen würden, dann würde das Vertrauen massiv leiden. Das ist schon so.
Und ich glaube auch, dass die traditionellen Medienmarken, also die es schon lange gibt, quasi, dass man denen wirklich immer noch recht vertraut. Also es ist immer noch für viele Leute ein Unterschied, ob man etwas jetzt im SRF oder in der LZ liest oder ob man es auf Facebook gelesen hat. Also einfach rein von der Glaubwürdigkeit her, denke ich. Aber es gibt natürlich schon eine vielleicht auch wachsende Gruppe von der Bevölkerung, wo grundsätzlich einfach nicht mehr vertraut. Also wir haben das ja auch seit Corona sehr stark auch gemerkt, oder? Dass man einfach wirklich grundsätzlich kein Vertrauen mehr hat in den Staat, in die Politik und in die Medien, weil man eigentlich findet, ja, die vertrauen sowieso alles, die stellen eigentlich alles umgekehrt dar, als es eigentlich ist. Und das ist sicher auch unsere Aufgabe, dass wir dem entgegenwirken, dass wir mit unseren Qualitätsstandards versuchen, zu zeigen, dass das nicht so ist, dass man uns kann vertrauen kann. Und natürlich, der Schweden Politik, man erreicht nicht immer ganz alle. Aber das ist, ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man da nicht zu viele Leute verliert, die dann einfach irgendwelche auch vielleicht Verschwörungstheorien dann anfangen zu glauben. Und so. Also das kann dann ganz schlimme Dimensionen annehmen.
Das ist schon ein wichtiger Punkt, was Robert sagt. Also ich stelle das ein bisschen fest. Ich bin 21 Jahre bei SRF, respektive bin 2004 eingestiegen beim damaligen DRS, Radio DRS. Und irgendwie hat es früher geheißen, wow, du arbeitest beim SRF. Und heute gibt es das schon auch noch. Es gibt schon Leute, die finden, wow, cooler Job, spannend und so. Aber es gibt auch okay, gut, also irgendwie ein Meinungsvertreier oder so. Das hat zugenommen. Also es ist nicht mehr einfach nur, wow, du hast einen coolen Job, sondern es ist auch so ein bisschen, es wird so ein bisschen kritisch hinterfragt. Ah, wie machst du das und ist das wirklich neutral oder so? Das habe ich schon auch wahrgenommen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht bei der Zeitung?
Ja, absolut, ja. Also dass man einfach sich grundsätzlich fragt, ja, stimmt denn das, was in der Zeitung steht? Ist das, stimmt das? Oder sind die nicht irgendwie abhängig oder bezahlt? Oder was wir, alles haben wir schon müssen anhören, oder? Also in dieser Beziehung, ja, ihr schreibt ja so, eben, ich komme jetzt nochmal auf Corona zu sprechen. Das war damals sehr stark auch gewesen, die Polarisierung, wo die einen uns wirklich vorgeworfen haben, ja, ihr berichtet ja sowieso nur so, wie die Regierung das vorgibt. Also wir sind eigentlich Sprachrohr von der Regierung und sie das gar nicht kritisch hinterfragen. Und auf der anderen Seite haben uns Leute kritisiert, weil wir zum Beispiel ein Bild von einer Corona-Demo gezeigt haben. Das ist gerade die andere Seite, weil sie gesagt haben, ja, geht es euch eigentlich noch, dass wir in der jetzigen Situation, dass ich quasi Leute zeigen und denen eine Plattform geben, wo gegen diese Massnahmen sind. Oder? Ihr müsst doch auf der Wir müssen doch schauen, dass man die Leute stützt. Und dass man, ja, also da sind Positionen so weit auseinander gewesen. Und das war für uns sehr anspruchsvoll, gewesen, dass man das irgendwie da eine Linie behalten kann.
Haben Sie das Gefühl, dass die medienkritische Art nach Corona stärker geworden ist? Wir haben vorher Corona beide angesprochen. Ist das so die Zäsur gewesen, die zeitliche?
Ja, ob es nur an dem liegt, weiss ich nicht. Aber es hat tatsächlich zugenommen. Und gerade so ein bisschen die Leute, die in eine Verschwörung denken und die sagen, es stimmt eh nicht, wo man mit Fakten und mit Argumenten gar nicht auseinanderkommt, das hat tatsächlich zugenommen. So, wenn man sagt, aber nein, schau, das ist da und so wissenschaftlich erwiesen, sagen, ja gut, du kannst mir erzählen, was du willst, ich habe andere Fakten, musst halt mal auf Telegram schauen und dann weisst du, wie es richtig ist. Oder? Und das hat da definitiv zugenommen. Ja,
das habe ich auch schon erfahren. Also ich habe schon Rückmeldungen gehabt im Stil von, ja, wenn ich die Wahrheit erfahren will, muss ich auf Twitter X gehen. Oder? Die erfahre ich nicht in der Zeitung. Ja. Und das ist für mich also schon ein bisschen schockierend auch, weil das also aus meiner Sicht eigentlich die Umkehr von der Realität ist. Oder? Ja. Also weil wir ja genau versuchen, aber dass wir versuchen da einzuordnen und wir suchen die richtige Quelle zu suchen. Wir versuchen Sachen so darzustellen, wie sie auch sind. Und wenn man dann sagt, nein, eigentlich das, was auf Twitter läuft, das ist die wahre Welt, oder? Dann ist das schon sehr, finde ich das bedenklich.
Also ich denke, dort ist ja auch dann das Umstrittene, welches sind die richtigen Experten, wo ihr ja wissenschaftliche Hintergründe auch darstellen und die Einordnung auch über das machen. Und dann ist natürlich vielmal auch in dem Kontext von Verschwörungstheorien sind auch sogenannte Experten, selbstgenannte Experten. Und das ist natürlich dann schon das Spannungsfeld, wo man dann muss können darlegen können, was macht denn der Expertenstatus auch aus, oder? Und ich würde ein bisschen überleiten zum Nächsten, zu der Unabhängigkeit, die ihr auch angesprochen habt. Ihr müsst euch unabhängig können, bewegen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der uns beide beschäftigt, Michaela und mich. Ja. In verschiedenen Rollen. Einmal als Regierungsvertreterin und einmal also Vertretung der Exekutive und einmal Parlamentsvertretung, die Legislative. Und für beide Seiten ist ja die Unabhängigkeit vom Journalismus extrem wichtig, weil manchmal kann man beim Parlament auch nachfragen kritisch oder auch bei der Regierung von Entscheiden. Und ja, wir erleben ja im Parlament einfach Journalisten oben auf der Tribüne, die zuschauen und dann vielleicht die knackigen Zitate so ein bisschen rausfiltern. Aber auch probieren natürlich immer alle Seiten und alle Aspekte zu erfassen. Und darum steht man immer auch ja im Austausch mit den Journalisten. Und dort so ein bisschen Nähe und Distanz zu behalten, ist sicher ein wichtiges Element.
Ja, ich werde vielleicht dort anknüpfen, bevor wir dann zur Frage einkommen. So ein bisschen auch die, du hast es schon angesprochen, die Sicht auch von den unterschiedlichen Rollen, Legislativpolitiker, Politikerinnen und Exekutivpolitikerinnen. Dort ist es so aus der Regierung halt nochmal anders. Die Regierungsratsmitglieder geben keine persönliche Meinung ab. Das ist vielleicht ein bisschen anders bei den Kantonsparlamentariern. Wir müssen uns als Kollegialitätsprinzip halten und stehen dann aber trotzdem immer sehr in einem engen Austausch auch mit den Medienschaffenden. Als Regierungsratsmitglied erklärt man dann auch Hintergründe von gewissen Entscheiden vielleicht. Man versucht einzuordnen, in der Hoffnung dann auch, dass Medienvertreter das so verstehen, wie man es gemeint hat. Und man vertraut natürlich auch dann auch den entsprechenden Journalistinnen und Journalisten, dass die Hintergründe und Einschätzungen richtig wiedergegeben werden. Und dort sind wir natürlich auch immer angewiesen auf journalistisches Handwerk, dass wir können Vertrauen schenken können, dass die Einordnungen nachher nicht reisserisch dargestellt werden.
Also ja, ich glaube, es braucht so wie ein Beziehungsnetz vielleicht ein bisschen, oder? Beide sind eigentlich aufeinander angewiesen ein bisschen, weil der Stoff liefert die Politik und die Verarbeitung und die Einordnung passiert über die Medien. Also ein Beziehungsnetz, das zwar ein Netz ist, aber eine Vertraulichkeit schafft nicht im Sinne einer Freundschaft, sondern auf einer Fachlichkeit auch bleibt, wo man das gegenseitige Verständnis hat auch für Themen und dort auch beide auch interessiert sind an der Transparenz im Thema. Obwohl man vielleicht als Legislativpolitiker, Politikerin interessiert ist daran, dass vor allem die eigene Fachsicht, sage ich mal, zum Tragen kommt und auch richtig und gut dargestellt wird, aber dennoch das auch einen Ausgleich immer muss haben.
Also ein bisschen so eine Balance zwischen Nähe und Distanz und gleich sind die so wie die vierte Gewalt im Staat. Und jetzt die Frage, wo ich gerne von euch mal beantwortet habe, wie gelingt euch die Gratwanderung zwischen politisch nah genug dran sein und gleichwohl genug entfernt, dass man sich nicht irgendwie abhängig macht?
Ja, ihr habt es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich sehe das genauso. Es ist eine Gratwanderung. Mhm. Man muss mit den Politikern und Politikerinnen man muss sie ein bisschen kennen, damit sie auch, damit man von ihnen die Informationen auch überkommt. Man muss wissen, wie sie ein bisschen ticken, auch dass man ihre Arbeit kann auch besser einschätzen. Aber man darf natürlich nicht also befreundet sein, das würde natürlich selbstverständlich zu weit gehen. Weil man muss also eigentlich, ich würde es mal so sagen, das Verhältnis soll so sein, dass man jederzeit, wenn irgendein Problem auftaucht, wenn der Politiker oder die Politikerin einen Blödsinn macht, dass man das kann auch dann sagen als Journalist. Und dass man das nicht mal sagen, oh nein, also das kann ich jetzt der Person nicht antun, oder? Das ist mir zu unangenehm und nein. Sondern dass man dann einfach sagt, okay, ich verstehe mich zwar gut mit dieser Person, aber jetzt muss ich in meiner Rolle als Journalist auf den Tisch hauen und sagen, nein, also das ist jetzt nicht gut gewesen, also das, muss ich das kritisieren und das muss ich jederzeit können machen. Oder? Trotz, wenn man sich kennt oder vielleicht sogar auch per Du ist, was auch immer. Also ich denke, das muss einfach gewährleistet sein und dann funktioniert es eigentlich gut.
Ich bin seit 6 Jahren eigentlich immer in der Session mit dabei vom Kantonsrat, entsprechend auch viel bei den Medienkonferenzen von der Regierung. Und ich suche das Du zum Beispiel nie. Ich tue nie von mir aus einem Politiker oder einer Politikerin das Du anbieten, aber es kommt halt manchmal von der anderen Seite und dann nehme ich es selbstverständlich an. Aber es soll wie klar sein, es gibt so eine informelle Ebene, wo man vielleicht miteinander redet, wo man eben auf Du miteinander redet. Und dann gibt es nachher zum Beispiel das Interview, wo ich konsequent, oder wo wir allgemein konsequent bei SRF mit Politikerinnen und Politikern auf sie machen. Also, das ist so wie zum Markieren auch, es mag vielleicht ein komisch erscheinen, aber man markiert damit wirklich eine gewisse Distanz und zeigt auch, hey, das ist jetzt nicht mein Freund, den ich da interviewe, sondern ich kann die Person genauso kritisch packen, auch wenn ich sonst per Du bin, oder vielleicht am Schwingfest die Politikerin schon getroffen habe und noch dort einen guten Schwatz gehabt habe oder so. Aber das ist wirklich, das geht nicht. Also wir probieren wirklich alle auch kritisch zu begleiten. Auch wenn man das ist auf Du ist, wie zum Beispiel jetzt da in diesem Podcast.
Genau. Genau. Also mega spannend. Ich finde auch die Abgrenzung sehr sinnvoll. Aus der Sicht von der Politikerinnen kann ich das also absolut unterstützen. Das führt mich zu einer Folgefrage. Und zwar, es gibt durchaus ja auch Situationen, da geht es mir um die Frage von der journalistischen Integrität. Es gibt Situationen, wo vielleicht ein Politiker oder eine Politikerin etwas Vertrauliches, Hintergrundinformationen liefert, wo man aber weiss, ich kann sie jetzt gerade nicht verwenden. Wie geht man mit dem um als Journalist, Journalistin?
Man hält sie. Also einziges Mal etwas rauslassen, wo die Person gesagt hat, das darfst du nicht verwenden und du hast das letzte Mal eine Information von dieser Person. Also es gibt vielleicht jetzt irgendeine krasse Fälle, wo man vielleicht muss sagen, hey, jetzt muss ich aber irgendwie schauen, wie ich mein Gewissen kann vereinbaren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Aber wenn irgendwie eine Politikerin mir etwas erklärt zum Verständnis und sagt, aber schau, das ist jetzt wirklich off the record, das ist nicht für so rauszulassen am Radio, dann halte ich mich selbstverständlich dran, weil sonst hast du nie mehr ein vertrauliches Gespräch mit dieser Person.
Das ist also wieder so, dass die Vertrauensbasis können aufrechterhalten, oder?
Absolut, ja. Und ich würde auch sagen, es gibt vielleicht zwei Arten von vertraulichen Informationen, die wir bekommen. Es gibt den Fall, wo wir von einem, sagen jetzt, ein Hintergrundgespräch, wo ich einfach einem Politiker sage, okay, erzähl mir jetzt einfach einmal, wie das ist. Ich schreibe nichts auf, aber einfach, ich versuche die Situation zu verstehen. Und das hilft mir nachher, das Thema nachher journalistisch zu bearbeiten. Ohne, dass ich jetzt all die Informationen nachher in der Zeitung schreibe. Aber es hilft mir beim Verständnis und es hilft mir nachher, die Qualität des Artikels zu verbessern. Und die andere Art von vertraulichen Informationen ist, wenn es sich wirklich etwas ist, wo ich finde, oh, das ist jetzt aber, das würde ich Öffentlichkeit eigentlich schon interessieren. Und das müsste ich eigentlich auch wissen. Und wenn man jetzt aber die Person explizit sagt, ja, du darfst das jetzt aber nicht schreiben, Das ist dann ein schwieriger Fall, wo wir je nach Fall oder je nach Thema auch anders so oder anders würden behandeln. Also die eleganteste Art wäre einfach, dass man die Information schreibt, aber ohne Quelle. Also man sagt nicht, wer das gesagt hat, sondern ich sage einfach, ich weiß es, ich weiß, dass es so ist. Und ich könnte die Quellen auch angeben im schlimmsten Fall, aber ich schreibe sie jetzt nicht in der Zeitung, damit die Person auch vielleicht geschützt wird.
Ja.
Und manchmal muss man natürlich aufpassen. Oder manchmal bekommt man eine Information, wo man ganz klar auch weiss, es kommt aus dieser politischen Ecke und sie zielt ganz klar auf diese andere Ecke. Mhm. Oder? Also da muss man ja auch noch ein bisschen vorsichtig sein, wird man jetzt einfach missbraucht, also wo da irgendjemand einfach etwas sagen und entsprechend direkt hat die Person der Freude sagt, daran ausgeschlachtet wird medial, oder ist es wirklich relevant? Also da gibt es für mich schon noch einen Unterschied.
Ja, also es muss vor allem stimmen. Ja. Also dann sogar erst recht. Also wenn man eine Information, die man jetzt nicht schreibt oder nicht offiziell schreibt, woher sie kommt, die muss natürlich wirklich verheben. Also man kann da nicht einfach auf ein Gerücht dann, bauen, das ist dann zu wenig.
Also Faktencheck ist da wirklich im Fokus. Ich will gerade noch ein bisschen so ins nächste Thema gehen, wo wir auch schon so ein bisschen anteasert haben vorher. Jemand von euch hat vorher von den Social Media auch geredet. Ich würde noch gerne mit euch diesen Themenbereich ein bisschen vertieft anschauen. Der Medienkonsum, der verändert sich, nicht nur unter Corona, sondern wir merken es ja auch jetzt. Es hat vor allem viel Jugendliche oder die jüngere Generation, die sich informiert über YouTube, über Instagram, über TikTok, wenn ich so ein bisschen in meine Jungmannschaft schaue. Das heisst, die ganze Debatte, die findet oder die Informationsformen findet im Social-Media-Bereich gerade so gut statt wie über Zeitungen, Radio, vielleicht auch am Stammtisch noch in einem Restaurant, allenfalls noch am Familientisch. Also das würde ich mir auch mal wünschen. Den Wandel merkt ihr in eurer Arbeit sicher auch. Wie geht ihr mit dem Thema Social Media um und dass man eben vielleicht bei gewissen Gesellschaftsebenen nicht mehr unbedingt die klassischen Medien benutzt?
Also wir nutzen Social Media, wir bearbeiten es auch hausintern. Es gibt aber auch ganz klare Richtlinien, welches Sendegefäß benutzt jetzt welchen Social Media Kanal. Also irgendwie das Regionalstaat Zentralschweiz ist nicht auf TikTok, oder? Das macht irgendwo durch alle Sinn. Aber wir haben News, die wir über Instagram zum Beispiel verbreiten, ganz bewusst. Das läuft nachher über unsere Online-Redaktion. Das bespielen wir auch ganz bewusst. Man erzählt die Geschichte ganz anders über die sozialen Medien. Und das ist schon auch wichtig. Also das ist ja gerade auch wichtig, weil wir uns bewusst sind, dass wir irgendwo durch ein altes Segment haben, das oben raus ist, bei der Hörerschaft im Radio oder auch die das lineare Fernsehen schauen, dass die abneigt. Entsprechend muss man die jungen oder jüngeren Leute anders erreichen. Und eben, das sind vielleicht halt die sozialen Medien. Mhm. Aber haben bewusst uns manchmal wieder von einem Kanal verabschiedet. Also zum Beispiel hat man gemerkt, das funktioniert jetzt nur bedingt auf Facebook mit gewissen Inhalten, hat man das wieder gehört und setzt für die Ressourcen in einem anderen sozialen Medium ein.
Ja, und soziale Medien sind ja nicht per se schlecht. Und man muss einfach, wenn wir feststellen, ja, die Leute sind immer mehr dort unterwegs, dann müssen wir halt auch dort präsent sein. Und das fördert dann ja auch die Qualität von der Inhalte wieder. Also, also wir müssen den Leuten sagen, ja, wenn ihr schon auf Facebook sind oder auf Instagram, dann konsumiert doch wenigstens unsere Inhalte, die wir postet, weil die eben vertrauenswürdiger sind als die anderen. Das wäre eigentlich die Message, die man müsste geben. Und natürlich wird dort eine andere Sprache auch gesprochen. Das ist eine andere Kultur und die Sprache müssen wir halt auch müssen wir uns halt anpassen. Also wir müssen eigentlich immer mehr Sprachen reden, kann man so sagen. Also das fängt schon bei den Titeln an. Also wir müssen für jeden Artikel mehrere Titel machen. Spannend, also wir müssen einen Titel für die Zeitung machen, wo halt auf dem begrenzten Platz reinpasst. Und wir müssen einen Titel für unsere News-App machen, wo man ein bisschen mehr Platz hat, wo aber soll dazu animieren, dass man reinklickt. Und wir müssen einen Social-Media-Titel machen, der noch ein bisschen emotionaler soll sein, wo man ein bisschen mehr kann wagen kann, wo man ein bisschen frecher kann sein kann. Also das ist am Schluss der gleiche Artikel. Also
So ein bisschen die Frage oder, vom Empörungsjournalismus, die juckt da so ein bisschen. Wenn, wenn du sagst, wir müssen so verschiedene Titel setzen, braucht man reiserische Artikel, um vielleicht die Empörungskultur zu bedienen. Haben wir die Empörungskultur in der Gesellschaft überhaupt?
Ja, es gibt natürlich schon Titel, die Leute animieren, zum draufklicken. Und wir Journalisten sind ja immer ein bisschen geneigt, gewisse Sachen auch ein bisschen zuzuspitzen. Gerade weil wir in einer gewissen Kürze und möglichst einfach komplexe Inhalte manchmal erzählen, tun wir zuspitzen schon automatisch. Mhm. Und da gibt es aber für mich ganz klare Grenzen, dass irgendwann nicht mehr redlich ist, dass es nur noch darum geht, möglichst viele Klicks zu generieren. Und wenn man auf den Titel nachher klickt, merkt man, eigentlich ist ja die Geschichte gar nicht so heiß, wie es gemeint von diesem Titel. Dann finde ich, es ist nicht mehr redlich. Ja. Aber auch bei uns, es werden immer alternative Titel noch vorgeschlagen für einen Online-Artikel. Und schlussendlich entscheidet man dann bei der Online-Redaktion, ja, welchen Titel nehme ich jetzt? Und man entscheidet sich natürlich eher für den, der so ein bisschen catchier ist, wo man mehr das Gefühl hat, der animiert jetzt auf der News-App von uns wirklich auch zum Anklicken. Aber ich finde, es hat eine klare Grenze mit Sachen zuspitzen und reißerisch sein.
Ja, ich sehe auch, es gibt klare Grenzen. Wir kommen viele Rückmeldungen auch über zu Titeln, wo die Leute eben genau oder findet, ja, ihr habt jetzt die Grenzen überschritten.
Okay.
Wo ich dann meistens Antwort oder versuche zu erklären, dass das aus unserer Sicht nicht der Fall war. Ich denke, man darf zuspitzen, man darf auch vereinfachen in einem Titel. Aber das Wichtigste ist, dass nachher im Text, wenn man dann den Text liest, dass dann dort klar alles erklärt ist. Also ein Titel ist immer eine Verkürzung. Das geht gar nicht anders, sonst wäre es kein Titel. Und dass man nicht irgendwie alles, was im Text drin steht, in den Titel kann verpacken kann, das ist eigentlich auch klar. Aber eben, es gibt eine klare Grenze. Also er darf nicht falsch sein. Also man darf nicht falsch Informationen in einen Titel reinpacken, wo nur damit die Leute das anklicken. Und er darf auch nicht irreführend sein. Also, oder dass man nachher reinklickt, wie du sagst, und dann ist man enttäuscht. Gesagt, das ist ja gar nicht, das ist ja langweilig, das ist gar nicht das, was ich erwartet habe. Also das ist eigentlich, und im nächsten Mal klickt man dann eben nicht mehr, weil man weiss, dass es sowieso, dass man so eben in die Irre geführt worden ist. Und das ist, das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen, dass ein Titel das hält, was er auch verspricht.
Also ich glaube, so eben was ich jetzt rausgehört, Empörung kann helfen, dass die Meinungsvielfalt überhaupt oder die Medienvielfalt überhaupt wahrgenommen wird. Sie also ein bisschen Lockstoff bietet. Ich denke, die Empörung hat wie so ein bisschen seine Grenzen, wie wir es auch beschrieben haben. Braucht aber die Gesellschaft vielleicht gleich auch hankerum wieder ein bisschen mehr Gelassenheit, also ein bisschen mehr Mut zur Differenzierung, auch seitens Journalismus.
Ja, man redet ja viel über die Empörung, die angeblich zugenommen hat. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht fast ein bisschen provokativ, nein, es gibt nicht mehr Empörung als früher. Aber die Empörten haben einfach ein viel grösseres Sprachrohr.
Ja, das hätte ich so früher.
Also jetzt nur ein Beispiel, seit Jahrzehnten kann man bei uns Leserbriefe veröffentlichen. Und der Ton von diesen Leserbriefen hat sich nicht verschärft. Er ist kritisch, aber er ist korrekt. Also die Leute wissen, sie kritisieren meistens etwas, wenn sie einen Leserbrief schreiben, aber also sie sind nicht beleidigend, sie sind nicht, und sie bleiben meistens bei den Fakten mehr oder weniger. Aber wenn ich jetzt den Kommentar zu unseren Online-Artikeln anschaue, wo man kann zu jedem Artikel kann man etwas kommentieren, so wie bei Facebook auch, und da ist der Ton ein ganz anderer. Und ja, dort richtig, findet ja eben die Empörung statt.
Ja.
Und das ist schon einfach ein Unterschied. Das ist ein Kanal, den es früher nicht gegeben hat. Und jetzt kann man sich dort seinen Frust loswerden. Und viele machen das. Und das gibt nachher den erweckten Eindruck, dass die Empörung allgemein zugenommen hat. Ja. Und alle sind genervt und alle finden. Und dabei ist das einfach eigentlich eine kleine. Manchmal, wenn man die Kommentare genau anschaut, dann sind es immer die gleichen Namen, die dort einfach den ganzen Tag nichts anderes machen, als empörte Kommentare zu anderen Artikeln.
Ja, ich gebe Robert absolut recht. Und ich finde auch nicht, dass es die Empörung zugenommen hat. Oder im Gegenteil, wenn ich an früher zurückdenke, als ich Kind war, oder noch früher, wo wir in den Dörfern einander zum Teil schier Köpfe eingeschlagen hat, weil man eine andere politische Meinung hat, wo man die Strassenseite gewechselt hat, wenn einer gegenkommt, oder wo nur die einen sind nur in die Beiz und die anderen sind nur in die Beiz gegangen. Oder? Man hat komm, und dann noch in die Heiraten über die Parteigrenzen hin.
Und dann gefahren.
Also ich glaube, es hat früher so Sachen ja auch gegeben. Und das andere, tatsächlich, das ist der Punkt mit diesen Kommentaren, was einfach sehr einfach ist, online heute etwas rausholen, wo man sich gar nicht muss überlegen muss, ist das beleidigend, ist sexistisch, ist rassistisch, man kann einfach mal in die Taste haben und bang, weg ist es. Oder? Und das hat bei uns jetzt bei SRF dazu geführt, dass wir die Kommentarfunktion nur noch sehr punktuell einsetzen. Ja. Wirklich bei ausgewählten Artikeln sagt man, das ist jetzt ein Thema, wo man weiß, dass die Leute mitdiskutieren, man ruft es dazu auf, aber nicht bei jedem Artikel ist es möglich zu kommentieren.
Ist auch sinnvoll. Ich glaube, wir kommen so langsam schon ins letzte Thema, gell?
Ja, ich glaube, so ein bisschen der Kanton ist ja, Kanton Luzern ist ja sehr vielfältig geprägt, sagen wir mal, statt Landperspektive. Ich rede jetzt nicht von Graben. Wir haben das jetzt ein bisschen können ablesen, auch an der letzten Abstimmung vom 30. November mit der Kita-Initiative. Dort hat man das anhand der Resultate schön gesehen, dass es eben verschiedene Perspektiven gibt auf gerade das Thema.
Das ist aber schön gesagt.
ja. Das immer so ausdrücken.
Genau, und ich glaube, so, das ist ja auch das, was die Leute interessiert an dem regionalen Journalismus. Die Vielfalt von Stadt, Land, Agglomeration, ländliche Gebiete, Entlebuch und Seetal und so weiter. Dass das ein Abbild auch bekommt. Wie gehen ihr mit dem um? Wie nehmen ihr die regionale Verantwortung auch da wahr? Wie entscheidet ihr euch für Themen, die jetzt Relevanz könnten haben für den ganzen Kanton oder für die ganze Zentralschweiz? Ja, das ist doch ein grosses Feld, das sich da würde anbieten.
Also wir schauen natürlich selbstverständlich, gerade bei Regionalstadt Zentralschweiz, auf eine gewisse Ausgewogenheit und da gar nicht so schön über den Kanton Luzern raus. Also wir haben 6 Kantone, die wir abdecken, die 6 Zentralschweizer Kantone und schauen selbstverständlich, dass alle einigermaßen drankommen, dass man auch die ganze Region abbildet. Es ist aber halt einfach so, dass im Kanton Luzern politisch mehr läuft, als im Kanton Uri oder im Kanton Obwald, wo einfach von der Bevölkerungsanzahl ein grosser Unterschied ist. Und jetzt auf den Kanton Luzern abgemünzt, ist es halt so, dass in der Stadt Luzern politisch mehr läuft, als zu Romos. Und entsprechend hat die Gemeindeversammlung von Romos schwieriger in die Sendekodes bei uns, als das Stadtparlament zu Luzern. Also das ist halt auch eine Realität. Aber ja, wir probieren wirklich das auch abzubilden. Also gerade wenn nachher so Themen sind, die polarisieren, Stadtland, das entsprechend auch einzunehmen in der Berichterstattung, also bei der Kita-Initiative, wenn ich wieder auf das zurückkomme, habe ich selbstverständlich das thematisiert. Ist auch offensichtlich gewesen, wie es da unterschiedlich abgestimmt worden ist. Dann benennt man das auch und thematisiert es auch. Ja, aber wir probieren schon möglichst allen gerecht zu werden.
Ja, der Kanton Luzern ist ja auch sehr gross, also mit fast 80 Gemeinden. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Auch wir können nicht jede Gemeindeversammlung besuchen. Das ist einfach nicht möglich. Und wir versuchen da ein bisschen zu priorisieren, auch von Themen, sagen wir mal, wo man die Grösse einfach von der Gemeinde berücksichtigt, logischerweise. Eine Stadt Luzern hat einfach, weil sie mehr, viel grössere Bevölkerungszahl hat, gibt es halt einfach viel mehr Leute, die direkt betroffen sind. Also nur schon die, die dort wohnen. Aber auch aufgrund von ihrer Zentrumsfunktion gibt es ganz viele Leute, die außerhalb von der Stadt wohnen, aber die auch einen Bezug zur Stadt haben, die sich interessieren für das, was dort, die auch eine Meinung haben zu dem, oder? Wenn Parkplätze abgebaut werden. Und dann, Leute, die mit dem Auto in die Stadt, vom Land in die Stadt fahren, die sind dann von dem betroffen und die haben dann auch eine Meinung dazu und die wollen das auch wissen. Also eigentlich, was in der Stadt passiert, ist darum halt sehr wichtig oder hat bei uns eine grosse Wichtigkeit. Und dann gibt es vielleicht noch so mittelgrosse Gemeinden, so von 6'000 Einwohnern, wo wir schon versuchen, regelmässig auch darüber zu berichten. Aber nicht jeden Tag halt, auch das ist nicht möglich. Und wenn irgendwo etwas ist, auch in einem kleinen Dorf, wo man findet, ja, das könnte auch Leute außerhalb von dem Dorf interessieren, dann berichten wir natürlich auch darüber.
Genau, einerseits schauen wir, oder, ist es relevant, für wie viele Leute ist es relevant, und dann schauen wir aber auch, ist es interessant.
Ja.
Also, wenn in einem kleinen Dorf etwas passiert, wo man findet, das ist jetzt auch wirklich noch speziell und so, dann berichten wir über das.
Im Idealfall interessiert es immer über das Dorf oder über die Stadt raus.
Ja, ich glaube, interessant und relevant ist hoffentlich das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch gewesen, so ein bisschen den Einblick zu haben in eure Welt. Hinterkulissen zu sehen, auch ein bisschen in euer Denken hineinzuschauen. Da kommt man, denke ich, Michaela, oder langsam ein bisschen zum Schluss, machen wir ein bisschen den Bogen.
Ja, wir haben noch etwas, gell?
Ja, wir haben noch etwas.
Wo sie müssen arbeiten?
Ja, ein bisschen.
Also, ein bisschen schon. Also,
sind wir gespannt. Ja.
Also wir haben ja noch ein zweites Ritual, wo wir noch mal so ein bisschen zusammenfassend schauen, ja, was denn der Satz könnte für euch bedeuten oder wie der könnte zu Ende gehen. Luzern ist für mich und ja, ich gebe euch ein Wort. Luzern ist für mich, Sammy.
Luzern ist für mich die Vielfalt vom Brienzer Rothorn bis zur Badi zu Aesch am Hallwilersee. Das bildet gerade so den Kanton Luzern vom einen in die andere Ecke ab. In der einen Ecke bin ich aufgewachsen im Entlebuch. Das Brienzer Rothorn, der höchste Punkt im Kanton Luzern. Und im anderen Ecke, im Luzerner Seetal, bin ich unterdessen daheim. Und dazwischen kann man gerne noch in der Stadt vorbeigehen, wo, eben, wo es lebt, wo es pulsiert und so. Kanton Luzern ist für mich Vielfalt, sehr vielseitig.
Mhm. Robert?
Ja, der Kanton Luzern ist für mich ein spannender Kanton, trotz oder vielmehr eben wegen einem starken Stadt-Land-Gegensatz, der wirklich, das kann, ist meine Meinung, stärker ist als in anderen Kantonen. Mhm. Ich schaue, zwischen der Luzerner Neustadt und Romos liegen einfach Welten, das muss man wirklich so sagen. Aber warum muss man daraus immer ein Problem machen? Es ist doch vielmehr ein Beweis, dass der Kanton Luzern reichhaltig, vielfältig und interessant ist.
Schön gesagt, ja.
Das passt absolut. Ja, Sammy, Robert, danke vielmals für den spannenden Austausch, für den tollen Einblick in euren Berufsalltag, in die eure Gilde, darf man glaube ich auch so sagen, die journalistische Gilde. Ich glaube, was wir heute gehört haben, das zeigt ganz, ganz deutlich, wie wichtig unabhängige Medien für den Kanton Luzern sind. Natürlich nicht nur für den Kanton Luzern, für die Zentralschweiz, sondern die ganze Schweiz. Ich glaube, wir haben da heute können ein bisschen herauskristallisieren, wie wichtig das ist, dass Medien frei sind, dass sie dürfen kritisch und unabhängig von Beziehungen Bericht erstatten und vor allem, dass sie, und ich glaube, das ist heute auch sehr deutlich geworden, sie sind schon ein Stück weit die vierte Gewalt in einem funktionierenden demokratischen Staat. Ich glaube, dazu müssen wir Sorge haben. Wir schätzen die regionale Berichterstattung sehr. Da darf ich für uns zwei reden, Gisela und mich. Und wir wissen alle, die hier am Tisch sind, Demokratie die lebt nicht nur von Abstimmungen und Parlamentsdebatten, sondern eben auch vom Austausch im Alltag, so wie der auch heute stattgefunden hat, aber auch an anderen Orten. Wir haben es vorher schon gesagt, am Küchentisch, vielleicht am Stammtisch, in Vereinen, in der Musik, auf Social Media, all dort findet auch Meinungsbildungs Strategien finden dort statt. Und ich glaube, das ist wichtig. Und Medien ermöglichen dann aber auch die lebendige Debatte. Ich glaube, das nehmen wir für heute mit. Herzlichen Dank euch beiden. Und Gisela, würdest du uns noch ganz zum Abschluss, vielleicht so mit Ausblick aufs Jahresende, ein, zwei Worte mitgeben?
Ja, sehr gern. Ich glaube, es ist ja jetzt die Zeit, wo wir so langsam richtig Festtag zusteuern. Es haben alle noch viel zu tun, wie wir so ein bisschen im Vorgespräch auch gemerkt haben. Ich wünsche allen Zuhörerinnen, Zuhörern, euch Gästen, ein bisschen erholsame Tage, schöne Weihnachts-Adventszeit jetzt vorher noch. Geniessen die Tage, wo es vielleicht nicht so wild zu und her geht. Ja, und vielleicht auch die Medienberichterstattung wieder ein bisschen Erholung bekommt, wieder eine Frische für im neuen Jahr hat, dass Demokratie und Medienvielfalt und Meinungsvielfalt wieder ihren Platz bekommt, dass wir eben unsere Bevölkerung wieder gut informiert können ins 2026 entlassen. Danke für eure Arbeit. Ich denke, das ist wirklich sehr wichtig. Das hat Michaela auch schon betont. Ich wünsche allen eine ganz schöne, festliche Zeit.
Danke vielmals. Gleichfalls.
Danke schön, dass ihr da seid. Merci.